Possible Poetry, ein Podcast über neue Welten und Wege in der Poesie mit Dirk Hülstrunk. Possible Poetry, a podcast about new worlds and roads of poetry with your host Dirk Hülstrunk.
Twitteratur,
Seelenkonglomerat,
Wimpernschlagzeug,
Gedankenlabyrinthvieh,
Originalfälschung,
Pralinenpalindrom,
Wimpernschlagzeug,
Dialektik der Aufzehrung,
Kofferworte aufschnappen lassen,
Halluzination.
Herzlich willkommen zur Episode 7 von Possible Poetry. Poesie zwischen Welten. Der ersten Episode 2024. Und ich freue mich, dass der Podcast in diesem Jahr noch mit 6 neuen Episoden weitergehen wird und bedanke mich gleich zu Anfang für die Unterstützung des Kulturamtes Frankfurt, ohne die dieser Podcast tatsächlich nicht möglich wäre. Eben gerade haben wir einen Ausschnitt gehört aus einem Hörstück der enorm vielseitigen österreichischen Autorin Sophie Reier, gemeinsam mit dem kürzlich verstorbenen A.J. Weigoni. Ich freue mich, als ersten Gast bei Possible Poetry im neuen Jahr 2024 Sophie Reier begrüßen zu dürfen, für die Biomacht ein ganz zentraler Begriff ist. Wir werden davon noch etwas hören, uns aber zunächst über Lyrik unterhalten, aber auch über einige ihrer zahlreichen über Lyrik hinausgehenden Projekte. Herzlich willkommen, Sophie.
Hallo, lieber Dirk.
Wo finde ich dich denn jetzt aktuell? Du bist ja eigentlich aus Österreich oder aus Wien, aber wo bist du aktuell?
Du findest mich aktuell in Baden. Das ist nahe bei Wien, ungefähr so zwischen 20 und 40 Minuten von Wien und mit einem wunderschönen Gemeinschaftsgarten. Und ich bin hier, weil ich um die Ecke jetzt an der Hochschule unterrichte, an der pädagogischen.
Ah, okay. Ja, genau. Dichter müssen sich auf vielseitige Art und Weise ernähren, oder?
Ja, du sagst es. Ein großes Thema im Moment.
Ein ganz großes Thema. Ja, vielleicht ein paar Dinge zu dir. Du bewegst dich tatsächlich, wie ich das sehe, zwischen sehr, sehr vielen Welten. Das ist ja das Thema in unserem Podcast hier. Du bist Lyrikerin, Essayistin, Romanautorin, Sachbuchautorin, Theaterautorin, Performerin, Herausgeberin, Komponistin, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Du hast Filme gedreht, Hörspiele produziert, Kindertheater gemacht, experimentelle Texte verfasst, genauso wie, da habe ich mal gelesen, Opernlibretti, stimmt das?
Das stimmt, ja. Alice im Wunderland, genau, Alice im Wunderland.
Ja, wunderbar. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, du hast 2017 über Performance und Biomacht promoviert und da auch einiges zu diesem Thema veröffentlicht. Dieser Begriff Biomacht taucht immer wieder mal in deinen Texten auf. 2019, 2021 habe ich gelesen, dass du auf der Shortlist des Österreichischen Buchpreises auch standest. Und jetzt aktuell, 2024, wird es wieder einige parallele Publikationen geben. Wenn ich das richtig sehe, sind das der Gedichtband Meine unverletzlichen Blätter in der Edition Melos, Jakobs Fische, die Bühnenfassung eines Buches, was es vorher schon gab, und dann noch der Roman Hexensommer in der Edition Keiper in Graz. Ja, das ist eigentlich schon mal ein guter Start, würde ich sagen. Dann ist mir noch aufgefallen, auf deiner Facebook-Seite steht so als Selbstbeschreibung Spoken Punk Rap White Trash Performance Irrsinn. Ist das so die Selbstbeschreibung, mit der du dich im Moment auch noch sehen würdest?
Ich gebe zu, das ist ja gute 20 Jahre her, dass ich das mal da reingeschrieben habe, aber durchaus, ja. Also ich war schon, glaube ich, etwas spröder, wie ich angefangen habe und habe so eine gewisse Altersmilde jetzt auch bekommen, auch durchs Unterrichten. Ich mache ja an der Pädagogischen Hochschule Vorlesungen und mache auch viel mit Kindern und bin da wieder ein bisschen so ins Märchenhafte, Mythische auch mehr reingegangen, weg von diesen ganz experimentellen Sachen. Aber trotzdem ist mir diese alte Haut irgendwie geblieben, würde ich sagen.
Also mindestens diese wilde Mischung von ganz unterschiedlichen Dingen ist, glaube ich, sehr, sehr charakteristisch für das, was du da machst. Und das wäre auch so der Anfang, mit dem ich über das, dass ich mit dir reden würde. Mhm. Das ist diese Idee, deine Ideen in, erstens in ganz verschiedenen Medien auf, auszuleben, aber auch natürlich ganz verschiedene thematische Stränge aufzumachen oder gleichzeitig auch noch für Erwachsene und für Kinder zu arbeiten. Auch das ist ja eher etwas Ungewöhnliches. Ich habe mal irgendwo gehört oder gelesen, dass diese Idee der Parallelität dir sehr wichtig ist. Kannst du mal erklären, was das für dich bedeutet, Parallelität?
Ja, also ich habe zum Wort parallel eine große Beziehung, weil das eins meiner Lieblingswörter war schon als Kind. Also ich habe das, ich kann mich sogar noch erinnern, wie ich das erste Mal gehört habe. Da war ich im Kindergarten und da hat ein Freund von meinem Vater was im Schlafzimmer montiert und dann hat er gesagt, ja, wir machen das da so parallel. Und ich habe dieses Wort gehört und fand das irgendwie unglaublich, weil er hat so eine Bewegung mit den Händen gemacht und ich habe irgendwie begriffen, dass da das die A's und die L's in dem Wort genauso sind wie die Handbewegung, nämlich doppelt. Und das hat mich auf eine ganz eigenartige Art und Weise irgendwie geflasht und begeistert, noch als Kindergartenkind. Und ich habe dieses Wort nicht mehr wegbekommen. Ja, und das wurde irgendwie so ja, fast ein Leitmotiv für das, wie ich dann eigentlich auch immer gearbeitet habe. Also ich habe eine sehr assoziative Art zu denken. Und mir gehen Dinge leicht von der Hand, wenn ich im Denken springe oder wenn ich mehrere Sachen gleichzeitig mache. Also zum Beispiel lese ich am besten oder merke mir am besten, was ich lese, wenn ich gehe tatsächlich.
Mhm. Also auch mit Bewegung dann quasi verbunden.
Ja, genau. Also so dieses Synästhetische war irgendwie, und mit Musik merke ich mir Text, also Liedtext merke ich mir doppelt so schnell wie anderen Text. Also wenn eine Melodie dabei ist. Und das ist irgendwie interessant und das habe ich relativ früh erkannt, dass ich irgendwie so tick, dass mir das leichter fällt, dann zu arbeiten und habe das dann einfach beibehalten.
Gibt es denn auch Dinge, die das alles verbindet? Gibt es thematische Stränge oder auch formale Stränge, die diese verschiedenen Elemente verbinden?
Sicher, also sowohl als auch. Ich würde sagen, strukturell, ich höre meine Texte eigentlich immer. Also das Klangliche ist was, was eigentlich alle Ebenen, oder der Rhythmus ist eigentlich was, was alle Ebenen verbindet. Der Rhythmus auch im Film. Ja, ich schneide wahnsinnig gern Filme, weil das was sehr Musikalisches ist. Also die Rhythmen von wann kommt ein Schnitt, wann kommt ein Black, wann gehe ich rein, gehe ich raus aus einem Bild. Ja, also das ist, ich würde sagen, das ist wirklich sowas klanglich, Rhythmen. Also eigentlich ein musikalisches Denken oder ein Denken in Rhythmen, das zieht sich bei mir sicher durch alle Ebenen. Mhm. Und thematisch ist es sicher was. Also eine Auseinandersetzung mit Dingen, auch die am Rand der Gesellschaft stehen, würde ich jetzt mal so ganz pauschal sagen.
Mhm. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen, über diese Randidee. Aber vielleicht nochmal zu dem Formalen auch eher. Das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass du ja, glaube ich, auch studierte Komponistin bist, ne?
Genau, das war eigentlich quasi mein Starting Point.
Mhm. Hast du vorher schon auch geschrieben oder kam das dann erst später?
Ja, also geschrieben so für mich habe ich immer schon, oder immer, aber ich weiß noch, ich habe gefunden bei mir zu Hause jetzt vor kurzem bei meinen Eltern Bücher, die habe ich im S-Verlag, also nach Sophie habe ich die genannt, publiziert. Das waren so Schreibhefte mit 6, 7, wo ich gerade schreiben gelernt habe. so diese man kennt, diese, ich glaube, diese grün waren, die grüne Einheit. Diese Volksschulhefte, die habe ich reihenweise vollgeschrieben und das war der S-Verlag, natürlich mit 1000 Fehlern und so und selber gezeichnet. Aber das habe ich immer und dann habe ich Tagebuch geschrieben mit 10, 11 und Notizbücher dann und das habe ich eigentlich immer gemacht.
Mhm. Und dann hast du aber Komposition studiert. Wie kamst du dann darauf? Was war dann so die Motivation, das zu machen?
Also das kam eigentlich, ich habe ja dann recht früh auch Klavier spielen gelernt. Und für mich war irgendwie klar, und das ist eigentlich immer noch so, dass für mich ist Musik das Höchste, also die höchste und tiefste Erfahrung des Lebens. Also einen Klang hören, spüren, den Körper schwingen, spüren, erleben, ist für mich irgendwie was ganz, ganz Großes. Genau, deswegen habe ich, und auch meine Art, mit Sprache umzugehen, kommt eben, wie ich eh schon gesagt habe, eigentlich vom Klang oder vom Rhythmus. Das heißt, für mich war irgendwie immer klar, mein Herz ist da, mein Herz ist irgendwie beim Klang. Und dann war so die Frage, ich habe mal überlegt, dann Operngesang zu studieren. dann hat mir der Lehrer gesagt, ja, er will mich gerne für Musical haben. Der hat
Okay.
ja nett gemeint, aber für mich war das so das Todesurteil,
Ja.
weil das für mich einfach überhaupt nicht interessant ist, aber weil ich einfach keine Stimme habe, offenbar, die für Oper reicht, ja, oder so ich es auch verstanden. Und dann war klar, es muss irgendwie dann auf eine andere Ebene gehen. Und Klavierkonzertfach hat mich nicht interessiert, weil das so viel Üben gewesen wäre, das wäre mir, also da wird man so eine Maschine einfach. Und dann Komposition, das ja, da kannst du eigenständig denken, bist kreativ, hast eine Technik, musst aber nicht den ganzen Tag üben. Und ja, das war irgendwie eine gute Möglichkeit dann.
Also Musik ist ein ganz, ganz wesentlicher Ausgangspunkt auch für deine Texte. Das merkt man, glaube ich, auch relativ schnell. Und was ich auch bei dir noch mal irgendwo gelesen habe, ist, dass du gesagt hast, dass dass eigentlich alles, was du machst, irgendwie mit Lyrik zu tun hat. Kann man das so sagen?
Absolut, ja.
Also ich meine, du schreibst ja auch Prosatexte, du schreibst auch Sachtexte, und trotzdem würdest du sagen, Lyrik ist so die Basis von diesen Dingen.
Ja, absolut. Weil auch die Sachtexte, die ich mag, die ich mache, die sind sehr durchgehört. Also ich schreibe die immer sehr stark, manchmal auch zu stark. Da kommt dann eh das Lektorat und beschwert sich. Nach Klang tatsächlich auch. Also natürlich gibt es Inhalte, aber das Lustige, also das Knifflige ist ja dann, wie kann ich diese Inhalte in eine klangliche Form bringen, dass es wirklich schön und smooth auch klingt.
Aber da wir jetzt gerade schon über Lyrik sprechen, wäre es vielleicht ganz schön, mal zum Einstieg einen Text von dir zu hören, einen lyrischen Text.
Ja, das können wir gerne machen. Jedes Gefühl ist ein Tier und hat seine eigene Haut, ist ruhig und vertraut manchmal. Ruhe ist wollig und oft wie ein Schaf. Scham wahlweise Schnecke oder Schildkröte und zieht gern den Kopf ein. Offenheit ist ein Tor. Liebe bäckt Kuchen oder breitet ein weiches Tuch über dir aus. Hass ist eine Nachtschicht, aber grau. Angst spielt Verstecken und meidet den Keller. Stolz sitzt an der Spitze des Turms auf einem Glasberg und schaut heimlich blutend herunter. Menschen sind Tiere, wusstest du das? Vertrauen geht ganz tief im Bauch auf Tauchstation und sagt immer Danke und auch. Und bläst dabei Luftperlen aus, während Beständigkeit bebt, wie ein Wal, der sich lautlos bewegt, fasst all seine Feder im Wasser. Er schwebt. Und Güte hat einen Garten, in dem alles blüht. Trauer hüllt sich in warme Schals und weint und hat meist Heimweh dabei, die heimlich die Kleider der besten Freunde sind. Sie sagt oft leider und singt keine Lieder. Schau her, und Zufriedenheit liegt ganz still unter einem Baum und träumt einen Traum. Du steigst auf dein Fluggerät, eine Libelle mit Helm und besegelst die Welten der Wesen. Denn alle, weißt du, sind sie in dir. Jedes Gefühl ist ein Tier. Manchmal. Das ist alles.
Ja, vielen Dank für diesen Text. Ist der aus dem aktuellen Band?
Der ist aus dem letzten Band aus der Vorkämpfermonade.
Vorkämpfermonade. Okay, auch ein
Ja.
sehr schöner Titel. Und ich glaube, man hat auch schon gehört, dass das Klangliche, das Rhythmische auch an diesem Text natürlich. Ich glaube, ich habe noch was bei dir gefunden. Da hast du, glaube ich, geschrieben oder jemand hat es über dich geschrieben. Ich weiß nicht, Schreiben als Schreien und Klingen, Sprache muss singen. Ist das auch
Ja,
von dir gewesen?
absolut, ja, also
Ja.
sinngemäß. Ich glaube,
Ja.
der Mensch hat das dann schön noch auch zusammengerafft und gefasst, aber ich habe so sinngemäß, habe ich es mal in einem Interview gesagt, genau.
Man merkt aber auch, es ist eine ganz, ganz eigene Sprache, die sehr metaphernreich und sehr, ja, manchmal auch so ein bisschen ins Surreale geht. Siehst du dich da in irgendeiner Tradition oder gibt es irgendwie Lyrikformen, die dich da besonders inspiriert haben zu diesen Sachen?
Ja, also ich glaube, ich komme da von ganz unterschiedlichen Richtungen. Also sicher das, was meine Offenbarung war, war mit 17, wie ich Paul Celan gelesen habe. Da habe ich zufällig einmal sein letztes Buch entdeckt und ich kannte sowas nicht, weil im Schulunterricht haben wir sowas nicht gemacht, ja. Und dann diese völlige Verknappung auf vier Zeilen. von denen ich nichts verstanden habe, aber vom Gefühl her einfach wusste, dass mich das, dass ich nach, wenn ich das Buch weggelegt habe, werde nie wieder so denken werde können wie früher. Das war irgendwie erschütternd und hat mich irrsinnig geprägt. Und ich habe auch diese Verknappung von Celan dann sehr früh versucht anzuwenden. Also wirklich diese Reduktion aufs Wesentliche. Ich meine, viel habe ich natürlich auch gelernt durch die Analyse von den Wiener Gruppen, auch den Existenzialisten, den Surrealisten, also alles das, was irgendwie quasi so unsere Wurzeln eigentlich sind, die Wurzeln von dem, was heutzutage modern ist. Aber was mich auch, also eine ganz andere Seite sind, das ist das Haiku tatsächlich und ist auch die persische Literatur, also Rumi zum Beispiel.
Ja, oh, das ist eine interessante Kombination, in der Tat. Ja,
ja, ja, ja. Ja,
Man merkt, es geht natürlich schon auch, es geht ja auch in diesem Text, jetzt ging es natürlich sehr stark um das Thema Gefühle und ja, Gedichte sind ja auch Möglichkeiten, einfach mit Gefühlen umzugehen. Das heißt, es ist jetzt gar nicht so diese sehr abstrakte, intellektuelle Art der Lyrik, die es ja auch gibt, ne, sondern du bist schon auch jemand, der durchaus immer noch mit Emotionen arbeitet im Gedicht oder das Gedicht auch als Träger von Emotionen sieht, oder?
Ja, mehr denn je. Also ich glaube, wenn wir der KI, weil das ja jetzt so ein Riesenthema ist, etwas voraus haben, dann ist es das, dass wir einen Körper haben, der Erinnerungen speichert über die Sinne und mit den Erinnerungen Gefühle verknüpft. Das ist etwas, was ein Computer noch nicht hundertprozentig kann. Noch nicht. Dadurch ergibt sich eine Form von Mustererkennung, die wir als Menschen, also dass wir Muster mit Gefühlen koppeln. Mhm. Das ist sehr, sehr Menschliches. Und ich habe sehr viel auch so mit Versuchsanordnungen, auch wie ich jung war, gearbeitet. Das war auch wichtig, das war auch toll, auch so mit Orakelbefragungen, wie der John Cage das gemacht hat und sozusagen die Wahl des Materials nach außen verlagern. Das mache ich immer noch, ja, um auch eine Form zu kriegen. Aber ich glaube, dass das, was uns Menschen tatsächlich auch ausmacht, ist, dass wir das mit Gefühlen und unsere Erinnerungen, unser Gehirn über Gefühle funktioniert, dass das etwas ist, was uns sozusagen als Spezies ganz besonders macht.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Punkt mit der Erinnerung, weil man, ich weiß es nicht, ob man sagen kann, dass KI-Systeme wirklich Erinnerung haben. Es sind ja eigentlich nur, ich sag mal, Dinge, die eingespeist wurden. Ja?
Genau.
Es sind nicht die eigenen Erfahrungen oder Erinnerungen, basierend auf Erfahrungen. Ja?
Das ist auch das Problem, warum gewisse Dinge bei KI noch nicht funktionieren, weil sich die nicht erinnern können. Und da geht es aber ganz einfach nur um die Muster, ja.
Ja.
Wir sehen eine Erdbeere, wir essen sie und wir erinnern uns, weil wir es geschmeckt haben, weil wir was gefühlt haben ja, beim Essen. Und deswegen werden wir immer, wenn wir eine Erdbeere sehen, uns erinnern. Ja? Das ist sozusagen dieses Rückkoppelungsmoment, dass dieses Muster verknüpft ist. Und das können Computer noch nicht so, weil sie einfach auch sie können zum Beispiel noch nicht auf diese Art und Weise essen oder schmecken. Ja? Mhm. Also die Sinneswahrnehmung ist noch nicht so gestaltet, dass man Erinnerung so koppeln kann an den Körper. Ja? Und das ist irgendwie ein interessantes Phänomen. Vielleicht gibt es das in 50, 100 Jahren, aber jetzt gibt es jedenfalls noch nicht.
Ja, das ist auch generell ein ganz, ganz spannendes Thema mit dem Erinnern und auch natürlich dem Vergessen, wie das zusammenhängt. Da hast du, glaube ich, auch an anderer Stelle im Interview mal drüber gesprochen. Das ist ja auch, dass vielfaches Erinnern auch wieder ein Überschreiben ist von Dingen, die passiert sind.
Absolut, ja, ja, ja. Also es gibt dieses, es ist wissenschaftlich, glaube ich, erwiesen, wenn man etwas oft genug erinnert hat, ist es gelöscht. Und das ist so wie bei der Sprache, wenn du ganz viele Klänge übereinander lagerst, hast du irgendwann weißes Rauschen und irgendwann hast du nichts mehr. Ne? Mhm. Und das ist irgendwie spannend, dass unser Gehirn so funktioniert. Und ich habe jetzt auch mit einem Psychologen mal gesprochen, der hat auch gesagt, jedes Erinnern ist eigentlich falsch. Ja? Also jedes Erinnern, das wir haben, rückt schon ab von dem Moment des Erlebens. Und wir schreiben das schon im Erinnern, in unserem Gehirn eigentlich um. Es ist von Anfang an ein Prozess und wir schreiben es immer wieder um, ja, je öfter wir uns erinnern. Und das, ja, das ist spannend, weil es natürlich auch die Frage stellt, was ist was ist Realität, abgesehen davon, dass jeder Mensch auch anders erinnert, ja?
Ich meine, insofern sind ja auch Gedichte, sind ja auch eine Form von Erinnern, wahrscheinlich an bestimmte Zustände und Ideen, aber die das ja auch, diesen Moment, den man vielleicht erlebt hat, in eine sehr extreme Art und Weise verwandeln sogar, oder?
Absolut, also die gefrieren so ein bisschen den Moment, ne?
Mhm. Hast du vielleicht noch ein weiteres Gedicht, das wir gerade hören können?
Ja, Bekenntnis. Ich habe nie den Frühling verstanden. Die Sommer hasste ich von Kindheit an. Nur im Dunkel lasteten süß die Träume auf mir. Immer da, wo ich fror, wo ich wegblieb und ohne Worte wurde ich ganz.
Ja, vielen Dank nochmal für das, dieses Gedicht. Ist das jetzt aus dem Blätterbuch, aus dem neuen?
Nein, oder? Das ist auch
das
noch
nicht?
Aus der Vorkämpfer Monade.
Okay, dann muss man darauf hinweisen, dass demnächst dieses neue Buch erscheint mit dem Titel
Meine unverletzlichen Blätter.
Genau. Der erscheint wann genau?
Also geplant ist Frühjahr.
Ja, bevor wir zum nächsten Thema kommen, hören wir noch einen kleinen Ausschnitt aus deinem Kollaborationsprojekt mit Ayot Vaigoni.
Queen of the Biomacht, Queen of the auch eine Neurose ist nur eine Rose, ist eine Rose, ist eine Rose, ist eine Rose.
Gedankenlabyrinth, Pralinen, Palindrom,
Queen of the Biomachete.
Kofferworte aufschnappen lassen,
Dialektik der Aufzehrung,
Wimpernschlagzeug, Twitteratur,
Klappfigur einer Twitteratur, Seelenkonglomerat,
Biomachete.
Ja, da wir jetzt leider nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit haben, würde ich gerne noch mal über ein anderes Thema mit dir sprechen, was vielleicht auch mit Erinnerung zu tun hat. Du hast ein sehr interessantes Buch, also eigentlich einen Roman geschrieben, über einen autistischen Jungen in einem Tiroler Bergdorf, der stumm ist, und hast dieses Buch jetzt aber wiederum zu einem Theaterstück umgearbeitet mit dem Titel Jakobs Fische. Ich glaube, original hieß es Die Freiheit der Fische. Und ja, das ist auch eine sehr besondere Text. Ich habe jetzt nur die Theaterversion quasi gesehen. Weiß nicht, wie weit die sich jetzt von dem Buch unterscheidet, aber in der Theaterversion wirkt es auch wie ein sehr, sehr lyrischer Text und eigentlich wie eine Art, fast wie ein weitgehender Monolog dieses Jungen, also innerer Monolog dieses mehr oder weniger stummen Jungen.
Ja.
Wie weit in, oder wie bist du eigentlich überhaupt auf dieses Thema gekommen, dieses Stummheit und ja Autismus in diesem Setting? Gibt es da ein reales Vorbild oder wie bist du auf
ja,
ein sehr, sehr spezielles Vorbild gekommen?
Ist tatsächlich, also der Roman ist ganz anders, der ist in der dritten Person und ist auch viel, viel dichter und ist auch spielt auch in einer anderen Zeit. Also ich habe das versucht, für die Theaterfassung tatsächlich zu adaptieren für die Gegenwart. Und zur Figur vielleicht zu sagen, ich habe einen guten Freund, den Roland Silbernagel, der ist ein Schauspieler, ist auch Düsseldorfer Tatortkommissar, manche kennen ihn vielleicht, und der hat mir mal erzählt, er ist in Stumm aufgewachsen und da gab es einen autistischen Mann, der wäre jetzt so um die 85, ist allerdings schon verstorben, der quasi von seinem Vater mehr oder weniger verstoßen wurde und dann eigentlich gelebt hat in der Natur. Und der, und das hat der Roland selber auch beobachtet, der stand oft in Teichen oder bei Wasserfällen und die Fische kamen immer zu ihm zu den Füßen und haben ihm, also wie wenn er ein Baum wäre oder so, haben ihn richtig liebkost und hatten keine Angst vor ihm. Und das war, weil der einfach so eine innere Mitte, so eine innere Ruhe hatte. Und der hat tatsächlich über Jahrzehnte in der Natur gelebt. Ist dann erblindet und musste dann in ein Altersheim leider verfrachtet werden. Aber das ist so eine irrsinnig spannende Figur für mich. Also diese Erzählung hat mich wahnsinnig berührt. Und es gibt tatsächlich auch einen Film von Felix Mitterer, und ein Theaterstück von Felix Mitterer, der sich auch mit dieser Person befasst. Also Mitterer hat den, glaube ich, sogar gekannt. Und ich habe das, weil Mitterer da recht viele Rechte auch hatte auf diesen Stoff, habe ich das dann sehr abstrahiert und auch ein bisschen in eine andere Zeit und mit anderen Figuren und so. Aber die Grundidee war eigentlich dieser Mensch.
Und das ist ja eigentlich so die, sag mal, Autismus an sich, aber dann auch noch in diesem Setting quasi in irgendeinem Bergdorf mit Menschen, die wirklich gar kein Verständnis für diese Situation haben, ist ja dann eigentlich auch die ultimative Außenseitererfahrung, oder? Und dann auch noch stumm zu sein, da auch nicht jeder Autist ist so stumm, ne? Also das ist ja quasi die Maximierung des Außenseiterseins.
Absolut, absolut. Gleichzeitig aber mit allem verbunden, ja, weil er hat in dieser Natur gelebt. Draußen ohne zu arbeiten, hat quasi selbst einfach die Wurzeln gegessen oder was halt vom Feld übrig blieb oder die Früchte und so, war in einer Höhle und das hat alles funktioniert, ja.
Stimmt, das ist natürlich wirklich eine sehr faszinierende Geschichte, dass das so faszinieren kann. Natürlich muss man sagen, dass es jetzt über diese eine Figur Autismus hat ja, glaube ich, sehr, sehr viele unterschiedliche Ausprägungen. Kann wahrscheinlich auch ganz anders funktionieren. Aber natürlich, wie ist das, wenn man in der Gesellschaft komplett ausgeschlossen ist und dann versucht, irgendwie ja, in der Natur zu leben? Und da ist das natürlich mit den Fischen auch ein sehr, sehr schönes Bild. Würdest du uns ein kleines Stück daraus vorlesen?
Ja, gern. Ja, also ich habe es nicht so mit den Worten. Bin eher stumm wie ein Fisch. Jakob heiße ich, sagen alle, und es ist gerade wieder Frühling. Das ist wichtig. Wenn Frühling ist, das erkennt man an den Strukturen der Rinde, die ich dann immer mit meinen Fingern auf und ab fahre. Ich schaue und schaue, und da, wo ich nicht bin, in der Mitte des Bauches, da ist ein Loch. Und ist ein Loch, und die Strukturen und der Frühling geben einem eine Sicherheit zurück. Dann bin ich der Baum, bin seine Rinde hinten im Hof des Krankenhauses. Rinde ist gut. Sie muss gestreichelt werden, finde ich. Und die eigenen Hände kann man ansehen, man kann sie sogar essen. Sie sind sehr fremd. Die Anordnungen der Eicheln unter dem Baum sind eine große Festigkeit in einer viel zu lauten Welt. Und ich bin das Holz in meiner Hand, sonst nichts. So ist der Frühling. Ehrlich.
Ja, das hört sich an wie so ein bisschen der Anfang, ist das so?
Also aus das ist so.
Genau, und das ist ein Theaterstück, was jetzt demnächst auf der Bühne erscheinen wird in Graz, ne?
Im Landestheater in Linz.
Ah, in Linz, okay.
Aber es wird dann später auch im Schauspielhaus Graz jetzt auch laufen, also es geht auf Tour dann. Also es ist eine Live-Hörspiel-Adaption. Genau.
Ach so, das gab es schon als Hörspiel auch dann.
Das Hörspiel wird gesendet im September. Das wurde schon produziert, aber es hat sich jetzt leider verschoben.
Und das basiert dann auf dem
alles gleichen... Alles verschiebt im Moment so.
Und das basiert aber auf dem gleichen Text dann wie die Theaterversion?
Ja, genau, okay. Genau.
Das heißt, die Verschiebung war dann wirklich von dem Roman zum Theaterstück und...
Genau, die Umarbeitung war vom Roman zum Theaterstück und parallel zum Theaterstück ist dieses Hörstück entstanden. Das aber eigentlich parallel hätte gesendet werden sollen, aber jetzt mit Ö1, die haben jetzt Umstrukturierung und jetzt wird das erst im Herbst gesendet.
Was mir da auch auffällt, ist, das ist natürlich in dieser Verdichtung auch ja schon fast wieder so eine Art märchenhafte Erzählung. Ja? Also der stumme Junge quasi in diesem Dorf, der dann quasi in die Natur geht und so. Das ist, hat ja fast was Märchenhaftes.
Ja, ist total
archaisch. Also sehr archaisch irgendwie. Ja, ja. Und das Thema Märchen spielt ja bei dir aber auch eine ganz große Rolle, oder?
Ja, absolut.
Oder das Mythologische irgendwie.
Ja, also ich habe auch ein Forschungsprojekt zum Thema Märchen und Mythen an der Pädagogischen Hochschule jetzt. Und ist etwas, was mich irgendwie, so vor 10 Jahren, also früher habe ich diese Strukturen total abgelehnt, ne? Diese klassischen Erzählbögen, und inzwischen sehe ich das ganz anders und sehe das als etwas sehr, sehr Urmenschliches auch, und habe da viel geforscht auch zu dem Thema.
Also es ist als Archaische und gibt es auch etwas, was dich an der Struktur dann irgendwie reizt?
Ja, weil es ist die Frage, wie mache ich diese klassische Kreisform? Jemand zieht aus, lernt was, geht geläutert zurück. Wie erzähle ich das, dass es spannend bleibt? Wenn eh schon jeder weiß, der Prinz wird jetzt die Prinzessin heiraten. Ne?
Okay.
Das ist auf eine gewisse Art und Weise, kann das sogar schwieriger sein, das wirklich gut zu machen.
Das ist wie so ein Lied mit drei Akkorden zu komponieren.
Ja, genau.
Ja.
Oder zu reimen ist auch ganz schwer eigentlich, in Wahrheit. Wenn man wirklich gute Gedichte reimen will, ist gar nicht leicht.
Hast du ein Lieblingsmärchen?
Also ich mag irrsinnig gern, das ist aber deutschsprachiges, das ist das Märchen von der Kokospalme. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es ist ein amerikanisches, aber ich bin mir nicht einmal sicher, ein amerikanisches. Da geht es um einen Räuber, der eine Kokospalme vernichten möchte, weil die ihm so zart erscheint, und er legt einen Stein in ihre Krone ganz oben hin, weil die ist so klein, dass er da noch hinkommt. Er kommt viele Jahre später zurück an diese Stelle in der Wüste, wo die Kokospalme war, und sieht die allerschönste Kokospalme, die es gibt. Und er ist erschüttert, weil er hat erwartet, dass die eingegangen ist, schon vor Jahren. Und die Kokospalme bedankt sich aber bei ihm für die Last, die sie stark gemacht hat. Und das ist, finde ich, wenn man das ernst nimmt, eine unglaublich weise Geschichte.
Twitteratur, Queen of the Biomart,
Pralinenpalindrom,
Twitteratur,
Pralinenpalindrom,
Wimpernschlacht,
Halluzination, Dialektik der Aufzehrung,
Wimpernschlacht,
Queen of the Biomachete,
Halluzination,
Pralinenpalindrom,
Wimpernschlacht.
Ja, das war nochmal ein Auszug aus dem gemeinsamen Stück von Sophie Reier und A.J. Weigoni. Nur ein Wimpernschlag. Und nur ein Wimpernschlag ist auch ja zwischen den verschiedenen Projekten von Sophie Reier. Wir haben eben gerade über die Geschichte eines autistischen Jungen gesprochen. Wir haben über Märchen gesprochen. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Buchprojekt, was auch dieses Jahr erscheinen wird, zu einem Buchprojekt über Hexen. Hexensommer ist der Titel des ganz neuen Romans von dir, in dem du drei sehr, sehr unterschiedliche Frauenschicksale aus ganz unterschiedlichen Zeiten, eigentlich sogar aus unterschiedlichen Jahrhunderten, miteinander verwebst. Kannst du uns ein bisschen was über diesen Roman erzählen?
Also ich arbeite auch immer wieder biografisch, habe einige Biografien auch geschrieben, und bei Hexensommer geht es um mehrere spannende Frauen aus unterschiedlichen Jahrhunderten. Das eine ist eine Hexe tatsächlich auch, Walpurga Hausmännin, die am Scheiterhaufen verbrannt wurde, die aber eigentlich nur Hebamme war. Ja? Das zweite ist die Frau, die das Märchen Rapunzel das erste Mal aufgeschrieben hat. Charlotte Rose de Saint-Fort, eine Französin, die dann ins Kloster gegangen ist, weil sie sich so aufgeführt hat. Also sie war am Hof von König Ludwig und hat halt dann irgendwie da, war irgendwie eine Andersdenkende, eine Freidenkende, der hat sie dann quasi ins Kloster verbannt, und da hat sie dann diese Märchen, die aus dem Volk kamen, und unter anderem Rapunzel auch das erste Mal aufgeschrieben. Und die Susanne Wenger ist eine bildende Künstlerin gewesen, die im Widerstand gegen die Nazis war und die dann nach Afrika ausgewandert ist und 10 Kinder adoptiert hat und Schamanin wurde und einen altafrikanischen Hain wieder aufgebaut hat. Und diese drei spiegeln sich im Leben einer heute lebenden jungen Frau. Und es ist auch nicht klar, wo die eine aufhört und die andere anfängt.
Also das ist so eine Überlappung von verschiedenen Biografien, von denen wahrscheinlich jede einzelne, da hätte man schon auch ein eigenes Buch drüber hätte schreiben können.
Ja, absolut. Ich musste wahnsinnig kürzen. Ich habe die Hälfte gekürzt, weil der Verlag das nicht machen wollte. Okay. Aber ich könnte da noch 1000 Bücher über die schreiben. Also das sind, ja.
Wie hast du jetzt speziell diese Figuren dann gefunden oder wie bist du auf die gestoßen?
Also mit Hexenverbrennung habe ich mich immer auseinandergesetzt. Auf Rapunzel bin ich gestoßen, weil ich ein Buch einmal geschrieben habe über wichtige, auf die Rapunzelfrau, weil ich ein Buch gemacht habe über wichtige Zitate in Märchen. Und da muss ich halt schauen, woher das kommt. Das ist im Präsens Verlag erschienen. Und da fand ich eben sie als erste sozusagen, also als Quelle für Rapunzel. Und die Susanne Wenger ist mir, da bin ich zufällig mal vorbei in Graz, da gab es eine Ausstellung über sie. Und die hat mich so geflasht, dass ich gesagt habe, ich muss sie irgendwie musst du was machen.
Genau, also es sind ja drei sehr, sehr, sehr unterschiedliche, also unterschiedliche Zeiten, die du da hast, unterschiedliche ja, Biografien und auch ganz unterschiedliche Erfahrungen, die da irgendwie drin stecken. Aber du verbindest das auf eine bestimmte Art und Weise mit dem Thema Hexen auch dann, oder? Also was fasziniert dich an diesem Thema Hexen?
Es ist wieder, glaube ich, so die Geschichte am Rande der Gesellschaft sein, ja, auch weiblich sein. Eine bestimmte Form der Kraft haben, die sich nicht einordnen lässt. Dinge beschwören, Dinge auch manipulieren, aber anders als die Männer das machen. So, ja? Also nicht rational manipulieren, sondern auf einer tieferen Ebene. Das finde ich sehr spannend.
Ja, es ist ein Thema, was bei dir ja durch vieles irgendwie durchgeht. Ich glaube, auch bei deinen Sachbüchern etwas zum Thema Biomacht geschrieben. Haben Hexen was mit dem Thema Biomacht auch zu tun?
Sicher auf eine gewisse Art und Weise, weil ja die Biomacht auch etwas ist, also in der Gesellschaft der Biomacht wird ja auch sozusagen Leben gemacht und Sterben gelassen. Das heißt, man greift auch in das Leben ein oder manipuliert das Leben. Ja.
Das ist ein Begriff von Foucault, glaube ich, ne? Mit dem du auch
genau, gearbeitet hast. Genau, vom Philosophen Foucault.
So. Queen. Dialektik der Aufzählung. Originalfälschung.
Pralinen, Palindrom.
Queen of the Biomachie.
Halluzination. Halluzination. Kofferworte aufschnappen lassen.
An was arbeitest du aktuell, wenn man das noch fragen darf? Gibt es da was Neues?
Ja, also was ich immer mache, ist natürlich Lyrik. Und dann habe ich jetzt gerade einen Roman über den Tod, der, also da geht es auch um Archetypen, der seinen Nachfolger sucht, weil die Menschen immer älter werden und den Tod abschaffen wollen und der Tod weiß nicht weiter. Und dann hat er ja zum Beispiel die Pest da oder die Vampire und hat also eine Family aus so archetypischen Wesen und weiß nicht, wen er da als Nachfolger beauftragen soll. An dem bin ich gerade dran.
Das heißt, so Phasen, wo du gar nichts schreibst, gibt es irgendwie nicht wirklich.
Irgendwas, also ich hab lange Phasen auch, wo ich dann sage, dieses Große, also jetzt Roman oder Sachbuch, was ja doch sehr, sehr anstrengend auch ist zu schreiben, dass ich das mal weglege, aber so ein bisschen Lyrik, so ein, zwei Gedichte, sonst halt nur am Tag, die ich oft auch wieder weghau. Das sowas mache ich eigentlich fast immer.
Du hast uns noch eine Empfehlung mitgebracht, eine Literaturempfehlung.
Und zwar, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie gibt jedes Jahr das Lyrik, ein Lyrik-Sammelband bei Sisyphus heraus. Und das ist die Alexandra Bernhardt. Und die ist, ich finde auch, viel zu wenig eigentlich bekannt, weil sie ist eine ganz tolle Lyrikerin und ihr neues Werk ist in der Edition Melos erschienen und heißt Thoron Poetikon. Also eigentlich ein sehr rationaler, also ein wissenschaftlicher Begriff, aber ist auch ein wahnsinnig, ein Buch, das wahnsinnig viele Gefühle auch auslöst beim Lesen, zumindest bei mir. Also ich finde das ganz, ganz toll.
Die Lyrikempfehlung von Sophie Reier, Zoon Poetikon von Alexandra Bernhardt, erschienen in der Edition Melos. Vielen Dank für diesen Literaturtipp.
Super, perfekt.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, dann müssen wir an dieser Stelle jetzt Schluss machen, dass du auch zu deiner Arbeit kommst. Und ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du noch die Zeit gefunden hast, Sophie, für diesen Podcast.
Danke, hat total Spaß gemacht. Also gerne wieder mal.
Ja, danke auch. Und dann alles Gute. Bis dann.
Tschüss.
Dies war die Episode 6 des Lyrik-Podcasts Possible Poetry. Heute mit der österreichischen Autorin Sophie Reier. Alle Informationen zu Sophie, zu ihren aktuellen Publikationen und zu ihrem Literaturtipp findet ihr auf dem Podigee-Blog von Possible Poetry. Aber natürlich könnt ihr den Podcast wie immer auch auf den üblichen Podcast-Plattformen hören. Aktuelle Publikationen und ein Poesievideo von Sophie könnt ihr auch im Possible Poetry Schaufenster im Salon Schlitz am Alten See 6 in Frankfurt-Rödelheim sehen.
Mein Name ist Dirk Hülstrunk. Zum Abschluss hören wir noch einen letzten Ausschnitt aus der Wortspielhalle, eine Lyrik-Wortspiel-Collage von Sophie Reier und A.J. Weigoni. Bis zur nächsten Episode von Possible Poetry.
Auch eine Neurose ist nur eine Rose. Ist eine Rose. Nur eine Rose ist eine Rose. Twitteratur ist eine Rose.
Queen of the Biomarket. Seelenkonglomerat.
Twitteratur ist eine Rose.
Gedankenlabyrinth.
Wimpernschlag.
Halluzination.
Originalfälschung.
Queen of the Biomarket.
Twitteratur.
Queen of the Biomarket.
Possible Poetry.